Wer hier fühlt sich jetzt schuldig? Okay, also dachte ich nichts. Ich nicht. Ja, ich glaube, wir alle müssen zugeben, dass wir immer wieder Dinge falsch getan haben. Und manche Leute in dieser Welt haben richtig Schwierigkeiten mit Schuldgefühlen. Sie sind so sehr betroffen von ihren Schuldgefühlen, weil sie wirklich so Schlimmes getan haben oder zumindest die Vorstellung haben, dass sie so was Schlimmes getan haben, dass sie davon nicht wegkommen können. Sie werden dadurch auch depressiv und teilweise manche Leute sogar kriegen Selbstmordgedanken, weil sie nicht wissen, wie kann ich wirklich von meinem Schuld frei werden. Wir können das vielleicht nicht nachvollziehen, weil vielleicht sind die Dinge, wofür du Schuldgefühle gehabt hast, nicht so ganz groß oder schlimm sozusagen, menschlich betrachtet. Aber stell dir vor, dass jemand ein Mörder ist und dann erkennt, wie schlimm das ist. Kannst du das rückgängig machen? Nein. Oder eine Frau, die jetzt eine wirklich schlechte Entscheidung getroffen hat und eine Abtreibung gehabt hat und dann merkt später, eigentlich habe ich ein echter Mensch, habe ich eine Person umgebracht. Ich bin dadurch, habe mein Ja-Wort zu auch einem Mord gesagt. Mein eigenes Kind habe ich umgebracht. Kannst das Kind nie wieder zum Leben auferwecken, sozusagen in eigener Kraft. Das geht ja gar nicht. Viele Dinge kommen im Leben vor, die uns Schuldgefühle geben. Aber es sind auch manchmal die kleinen Sachen. Weißt du, manchmal Kinder tun sich schwer, was das Evangelium betrifft, die Vergebung betrifft, weil sie merken, ich tue immer wieder Dinge, die falsch sind. Ich sündige immer wieder. Ich habe immer noch dieses Problem, dass Sünde in mir ist und ich bin schuldig. Wie kann ich wissen, dass ich ein Kind Gottes bin, wenn ich immer wieder sündige? Und meine Schuldgefühle sind immer noch da. So, das ist eine Frage, die für uns alle sehr, sehr aktuell ist und sehr wichtig ist. Und ich habe sogar einmal im Fernsehen, es war ein YouTube-Video, glaube ich, aber das war einer, der sagte, ja, eigentlich, ich gehe nicht mehr in der Kirche, weil in der Kirche höre ich nur mehr über meine Schuld. Und ich will nicht ständig hören, wie schuldig ich bin. Ich weiß es schon, dass ich schuldig bin. Was mir dadurch klar geworden ist, ist dieser Mann, ich weiß nicht, was für eine Kirche er besucht hat, der ist irgendwo gegangen, wo nur über Sünde, Sünde, Sünde gesprochen wurde, aber nie über die Errettung und Vergebung und Versöhnung und Reinigung. Weil Schuldgefühle und unsere Schuld nicht das Endziel der Bibel ist. Gottes Ziel ist nicht, dass jeder einfach mit schweren Gewissen, Schuldgefühl beladen, das Leben beschreitet und sagt, oh, ich bin so schlimm. Das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist, dass wir davon befreit werden und in seiner Gnade eine Freude und einen Frieden haben, das allen Verstand übersteigt. Dass trotz unserer Schuld real ist, weil unsere Schuld von uns weggenommen wurde, getilgt wurde, gereinigt wurde, aufs Kreuz genagelt wurde. So, das Thema Schuldgefühle ist ein wichtiges Thema und ein Thema, das auch die Bibel sehr, sehr genau anspricht. So, heute wollen wir eine Art Einleitung in diesem Thema haben. Es ist natürlich unmöglich, alle möglichen Schuldgefühle anzusprechen, die man haben könnte und wie man damit zurechtkommt. Aber allgemein betrachtet, was soll jemanden tun, der seine Schuldgefühle biblisch behandeln will? Oder wie geht man biblisch mit Schuld um? Die erste Frage, die wir zu antworten haben, ist, warum habe ich überhaupt Schuldgefühle? Ungläubige Menschen, die diese Evolutionstheorie glauben, sagen, dass du und ich einfach hochentwickelte Tiere sind. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, du und ich sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Dass du kein Tier bist. Aber wenn man jetzt diese Evolutionstheorie glauben würde, dann würde es heißen, dass der Mensch nur ein hochentwickeltes Tier ist. ein bisschen anders ist als die anderen, eine andere Abstammung ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber wir sind alle eigentlich Zufallsprodukte und hochentwickelte Tiere. Das ist eine Frage, hast du jemals ein schlechtes Gewissen im Tierwelt beobachtet? Hast du jemals ein Tier, ein Raubtier gesehen, das seine Beute gerade umgebracht hat, der danach dann anfängt, ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühle zu haben? So ein Löwe, der jetzt gerade irgendein Geselle getötet hat, gefressen hat und danach deprimiert wird. Sagt, oh, das hätte ich nicht tun sollen, das arme Tier. Der hat mir nichts Böses angetan. Es war nur so auf der Wiese und hat so herumgesprungen und ich bin so total rein in ihm gebissen und ich habe ihn getötet, um zu essen. Natürlich siehst du das nicht. Oder ein Hai im Meer. Ist nur ein Hai im Meer, das auf Jagd ist und im Meer herumschwimmt und ah, schau, da sind Fische. Und danach, oh, wie konnte ich das nur? Diese schlimme Triebe, die ich habe. Ich tue das ständig und ich hätte es nicht tun sollen. Nette Fische. Na, das merkst du gar nicht. Und komischerweise, du merkst es auch nicht, wenn jetzt manche Tiere ihr Junge verlieren. Im Tierwelt geht es natürlich sehr, sehr rau zu. Es ist sehr, sehr gewaltig. Und sehr oft gibt es da ein Bär und eine Bärin, sagt man, oder auf Deutsch? Hätte ich nachschlagen sollen. Naja, aber du siehst ja bei einem Bär, eine Bärin, so das vielleicht zwei Babybärs. Und ein Babybär stirbt und die Bärin, die Mutterbär, geht einfach weiter, als ob, ja, ich habe immer nur einen Babybär gehabt und geht ganz weiter mit dem Leben. Eine Frau, die jetzt Zwillinge hätte und auf einmal stirbt eine Zwilling oder wird von irgendeinem Löwe umgebracht oder einem anderen Bär, oder sie würde dann dadurch große emotionale Schwierigkeiten haben. Aber im Tierwelt gibt es nicht. Warum? Weil die sind keine Menschen. Die sind nicht nach Gottes Ebenbild geschaffen. Sie haben, und hier ist das Wort, das für uns wichtig ist, sie haben kein Gewissen. Der Mensch, der nach Gottes Ebenbild geschaffen worden ist, wurde so geschaffen, dass er ein Gewissen hat, dass er ein moralisches Erkenntnis hat, dass es Gut und Böse gibt und dass nicht alles auf der gleichen Ebene einfach so zu betrachten ist. Das ist neutral ist. Es ist, dreht sich nicht bloß ums Überleben, es dreht sich um viel mehr. Es dreht sich um Gerechtigkeit. Genau deswegen gibt es auch in Menschen diese Gerechtigkeitsgefühle, dass das ist falsch, das ist nicht gut, was da passiert. Siehst du auch nicht in der Tierwelt. Hunde, die machen einfach ihr Ding und sie denken gar nicht, ist das gerecht, ist das ungerecht. Menschen tun das. Menschen denken, Menschen haben Gerechtigkeitsempfindung und Menschen haben ein Gewissen. Römer 2 ist die erste Stelle, die wir heute anschauen wollen. Römer Kapitel 2, wo der Herr uns erklärt durch Paulus, dass es ganz normal ist, dass wir ein Gewissen haben. Gott hat uns das gegeben. Römer Kapitel 2 und wir schauen Vers 14 und 15 an. Es dreht sich hier ums Gesetz, um das Wissen, ob etwas gut ist oder schlecht. Das Gesetz ist nichts mehr als die Offenbarung Gottes, die uns zeigt, ob etwas in Ordnung ist vor ihm, ob es gerecht ist oder ungerecht. Die 10 Gebote zeigen uns natürlich, was Gott für in Ordnung und für gerecht hält und was nicht. Aber auch Menschen, die im Wort Gottes nicht wissen, sie wissen sehr wohl, dass es Gut und Böses gibt. Vers 14, denn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt. So sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes, also dieses Inhalt des Gesetzes, in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dass ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. So, sie überlegen, sie haben Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Wir wissen natürlich, dass unser Gewissen beeinflusst werden kann. Es ist nicht bloß, dass jeder gleich denkt, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Es gibt Gesellschaften, die ganz andere Maßstäbe haben, wo zum Beispiel jetzt den Feind, wenn es jetzt eine Menschenfresser-Volkerstamm wäre, nach ihren Empfinden ist es völlig in Ordnung, den Nachbarstamm auszurotten. Du wirst sagen, ja, aber das würden wir als falsch betrachten. Aber selbst in solche Völkerstämme gibt es untereinander eine Regelung, eine klare, das geht nicht, das ist falsch, das darfst du nicht tun gegen deine Frau oder gegen deinen Nächsten, gegen deine Kinder. Es gibt sehr wohl da irgendein richtig und ein falsch. Und die Bibel sagt uns, dass dieses Gewissen zeigt uns, es gibt richtig und falsch. Nur für uns ist ganz wichtig, dass wir unser Gewissen biblisch informieren. Weil wenn wir unser Gewissen falsch informiert haben, dann würden wir falsche Dinge als gut betrachten und gute Dinge als falsch betrachten. Habt ihr gewusst, dass es heute in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die meinen, es wäre schlimmer, Fleisch zu essen, als zu lügen? Sie hätten ein schlechtes Gewissen, Fleisch zu essen, aber sie hätten grundsätzlich kein schlechtes Gewissen zu lügen oder in der Schule zu schummeln. Wieso? Weil ihr Gewissen falsch informiert wurde. Weil sie nicht glauben, dass Gott uns alles gegeben hat, damit wir es genießen können, sogar Fleisch, dass das ein Geschenk Gottes ist an der Menschheit, sondern sie glauben, dass diese Tiere auf der gleichen Ebene sind wie Menschen. Jetzt, wir wissen natürlich, dass Gott uns als Menschen nicht erlaubt hat, Tiere zu missbrauchen. Aber das ist, Fleischessen ist kein Tiermissbrauch, kein Missbrauch von Tieren. Es ist ein Grund, warum Gott uns die Tiere gegeben hat. Tierquälerei ist auch nicht biblisch. Aber Tiere dürfen wir essen, sagt die Bibel eindeutig klar. So, Lügen aber ist eine Sünde gegen allmächtiger Gott, gegen den allerhöchsten Gott. So, wenn unser Gewissen falsch informiert ist, dann werden wir auch falsche Schuldgefühle haben. So, Vorsicht, worüber fühlst du dich schuldig? Ist es auch etwas, das in der Bibel sagt, Sünde ist, vor Gott falsch ist, nicht in Ordnung ist? Sei sicher, dass deine Schuldgefühle in Ordnung sind, dass die richtig sind. 1. Timotheus Kapitel 4 sagt uns auch etwas. Es gibt uns eine Warnung. 1. Timotheus 4 und Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich ihrer führenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Hier lernen wir etwas über die Lüge, die ganz wichtig ist. Und zwar, es ist möglich, nicht nur, dass dein Gewissen falsch informiert ist, es ist möglich, dass du dein Gewissen nicht empfindlich machen kannst oder anders sagt, gebrandmarkt. Du kennst so zum Beispiel, wenn du dich irgendwo brennst, dann bist du nicht mehr an der Stelle so empfindlich wie früher. Diese Verbrennung zerstört die Nervenenden da und du bist nicht mehr so empfindlich. Und in deinem Gewissen ist das auch möglich, dass du eine Sünde so oft begehst, dass du meinst, ach, das ist ja nichts. Am Anfang hast du ein schlechtes Gewissen drüber gehabt, aber mit der Zeit ist es zur Gewohnheit geworden und dein Gewissen wurde abgestumpft, es wurde gebrandmarkt, es ist nicht mehr empfindlich, wie es früher war. So, wir müssen, was unser Gewissen betrifft, vorsichtig sein. Es muss biblisch informiert sein und es muss auch gesund sein. Wenn die Bibel sagt, etwas ist Sünde, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so empfinden, dass es Sünde wäre, sollten wir das Wort Gottes einfach glauben und folgen. Wenn die Bibel sagt, dass etwas keine Sünde ist, sollten wir kein Schuldgefühl dafür haben. Dann sollten wir die Bibel mehr vertrauen. So, die erste Frage, warum gibt es Schuldgefühle? Die Antwort darauf ist, weil Gott dich mit einem Gewissen geschaffen hat. Dieses Gewissen ist Gottes Geschenk. Es ist Gottes Geschenk an Menschen. Wir sind anders als Tiere. Und unser Gewissen sagt uns, pass auf, das war Sünde, das war falsch, das war nicht in Ordnung. Ganz besonders, wenn dein Gewissen biblisch informiert ist. Jetzt manche würden heute sagen, das ist das Problem. Das ist das Problem. Du solltest gar kein biblisch informiertes Gewissen haben, weil die Bibel ist das, was alles zerstört. Weil wenn die Bibel nicht da wäre, dann würdest du ja gar nichts dagegen haben. Das ist wieder etwas, das die Realität einfach verleugnet. Tatsache ist, Gott ist Gott. Und wir können dankbar sein, dass er sein Wort gegeben hat, damit wir wissen können, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und keine verkehrte Werte haben, sondern seine Werte annehmen können. Und liebe Geschwister, die Tatsache ist, wer einfach ehrlich ist, der weiß, dass es Dinge gibt, die einfach böse sind. Die sind einfach böse. Die Bibel bestätigt das. Aber Kindermissbrauch, das ist böse. Abtreibung und Babys umbringen, das ist einfach böse. Lügen ist falsch. Betrug ist falsch. Es gibt so viele Dinge in der Welt, wenn du einfach ehrlich bist, das ist falsch. Und du wirst das erst recht erkennen, wenn jemand das gegen dich tut. Dann wirst du ein Gerechtigkeitsempfinden haben, das sagt, hey, du darfst mich nicht anlügen, das ist nicht in Ordnung. Das geht nicht. Gerechtigkeit wird von Gott definiert. Und unser Gewissen soll biblisch informiert sein, damit wir uns unser Leben an Gott orientieren können, an seinem Wort, an das, was richtig ist tatsächlich und das, was gerecht ist. So, warum hat Gott uns dieses Gewissen gegeben? Wir haben vorher gesagt, nicht weil er will, dass wir alle so mit Schuldgefühle ständig herumgehen, sondern er hat uns das Gewissen gegeben, damit wir gezeigt werden, durch unser Gewissen, durch sein Wort, dass wir verloren sind und unser Leben mit ihm versöhnen sollen, dass wir Vergebung erleben können. Das heißt, bring deine Sünden gegen Gott in Ordnung. Wie gehst du mit ein schlechtes Gewissen um? Wie gehst du mit Schuldgefühle um? Die erste Antwort darauf ist, Gott hat dir dieses Gewissen gegeben, diese Schuldgefühle gegeben, damit du erkennst, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber nicht, damit du so lebst und bleibst, sondern damit du Vergebung haben kannst. Bring die Sache mit Gott als erstes in Ordnung. Das kannst du tun. Das hat Gott gegeben. Da sind wir jetzt bei Kolosser Kapitel 2. Du und ich, wir haben eine sehr lange Schuldschreiben gegen uns. Kolosser Kapitel 2 verwendet dieses Brief. Weißt du, es ist wie in einem Gericht, wo du von irgendwas beschuldigt wirst und dann gibt es ein Schreiben, wo alles aufgelistet wird. Stan Shelton ist schuldig von bam, 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 bam. Wir haben eine sehr lange Liste. Stell dir vor, du würdest nur einmal am Tag etwas tun, das nicht heilig wäre, das nicht Gottes Gerechtigkeit entspricht. Nur einmal am Tag. Und die Frage ist, wie oft am Tag sind wir nicht heilig? Sind wir egoistisch oder sind wir sogar absichtlich sündhaft und unfreundlich oder ungehorsam oder ja, ungeduldig, was auch immer. Sag mal, aber nur einmal am Tag würdest du das tun. In einem Jahr, wie oft würdest du sündigen? Wie viele Tage gibt es in einem Jahr? Und sag jetzt nicht 200 oder so. 365, okay? Und wie alt bist du? Wie alt bist du schon vernünftig sozusagen? Also schon alt genug, um zu wissen, was gut ist und was schlecht ist? Wie viele Sünden hast du schon angehauft vor Gott? Ziemlich viel. Und das sind dann nur Kleinigkeiten. Aber diese Sachen sind alle gegen Gottes Herrlichkeit. Römer 3, 23 sagt uns, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir erreichen nicht seine Vollkommenheit. Und unser Gewissen zeigt uns das und unsere Schuldgefühle vor Gott zeigen uns das auch. Ich bin schuldig vor Gott. Was ist oder wo ist die Lösung? Was ist der Ausweg? Die Antwort ist, Jesus Christus ist der Ausweg. Kolosser Kapitel 2 und Vers 13. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Indem er alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Es gibt diese tolle Kulis, das die Kinder haben, die schreiben mit diesen Kulis. Und dann gibt es, ja, Maike hat eins mit, und dann gibt es so ein Radiergummi auf einer Seite und du kannst das auch gleich auslöschen. Oder diese berühmten Killer. Du hast diese Tintenpatronen in den Füllfedern und du schreibst das und dann verwendest du diesen Killer und das wischt das alles weg. Als ob du noch nie was geschrieben hättest. Und das Interessante bei Killer ist, du kannst dann mit den Tinten, also diese Füllfeder, nicht wieder draufschreiben, weil dann verschwindet es einfach. Du musst mit einer anderen Art Kugelschreiber oder irgendwas draufschreiben. Jesus hier hat unser Schuldschrift ausgelöscht. Wie? Die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft. Wie? Indem er sie ans Kreuz heftete. Da ist das Kreuz. Wer wurde am Kreuz geheftet? Kein Papier, also es war natürlich dieser Namensschild da oben, aber das war jetzt keine Schuldschrift. Wer hat deine Schuld am Kreuz getragen? Wer ist das, dass alle deine Sünden sozusagen auf ihn geschrieben wurden und er deine Schuld getragen hat? Das ist Jesus Christus selbst. Er ist dein Schuldschrift geworden und er wurde für dich am Kreuz genagelt. Er hat dein Schuld bezahlt, indem er für dich an deiner Stelle die Strafe bezahlt hat. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21 ist eine Stelle, die wir in der Gemeinde so oft erwähnen, weil es so kurz und bündig sagt, was Jesus getan hat. Wie gehst du mit Schuldgefühle um? Wie gehst du mit deiner Schuld vor Gott um? Das erste ist, du bringst es in Ordnung, indem du die Reinigung annimmst, die Jesus dich anbietet, durch sein Werk am Kreuz. Er nimmt dir diese Schuld ab und reinigt dich durch seine Gnade. Und das ist eine richtige Lösung. Das ist keine Verleugnung, dass du Schuld hast. Das ist kein psychologischer Quatsch, das sagt, ach, das war ja gar nicht so schlimm. Nein, Sünde ist schlimm, aber du kannst gereinigt werden. Du kannst Vergebung erleben. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, Jesus hat nie gesündigt, für ihn, also der keine Sünde wüsste, Jesus Christus, ist für uns zur Sünde gemacht. Er ist diese Schuldschrift sozusagen, das unsere Schuld auf sich geschrieben hat. Es wurde auf ihn gegeben. Er trug unsere Schuld am Kreuz, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Du bist nicht mehr schuldig, weil Jesus dein Schuld bezahlt hat. Du bist befreit. Du bist in Jesus Christus. Wie gehst du mit Schuld um? Stell dir vor, du könntest diesen Schuld einfach wegkriegen. Einfach jemand nimmt den Schuld von dir weg und sagt, du hast es nicht mehr. Stell dir vor, wäre das nicht schön? Genau das ist, was Jesus tut. Er sagt, du bist schuldig, das stimmt. Deine Sünden sind schlecht. Was du getan hast, das war böse. Du hättest nie so handeln sollen. Du bist nicht nur deine Taten sind böse, sondern sogar dein Herz ist böse. Was du willst und wie du denkst, ist böse. Aber weißt du, das alles nehme ich dir ab. Ich bezahle das für dich am Kreuz. Ich bin gerecht und heilig. Ich nimm deine Strafe auf mich, damit du durch mein Werk am Kreuz Errettung haben kannst, Erlösung, freigekauft werden kannst von deinem Schuld. Ich kaufe dich frei durch mein Werk am Kreuz. Du sagst, ja, das ist ja zu einfach. Du weißt ja nicht, was meine Sünden sind. Und vielleicht gibt es jemand, der das im Internet jetzt anhört und das sagt. Du weißt ja gar nicht, was ich getan habe. Gott kann mich niemals dafür vergeben. Jesus ist nicht am Kreuz für meine Sünde gestorben. Meine Sünde ist zu schlimm. Wie gesagt, vielleicht jemand hat ein Kind abgetrieben. Oder vielleicht hat jemand extrem viel Geld in der Arbeit veruntreut. Und dadurch sind sehr viele Leute zu Schaden gekommen. Viele Pensionen kaputt gemacht. Was weiß ich. Viel Geld gestohlen. Oder vielleicht hat jemand etwas getan, wofür er sich schuldig fühlt, das gar nicht absichtlich war. Wie zum Beispiel beim Fahren mal nicht aufgepasst und einen richtig großen Autounfall verursacht hat. Und Menschen sind dabei ums Leben gekommen und du bist schuld. Und du kannst dich dafür nicht vergeben. Du trägst diese Schuld herum und sagst, Gott kann mich dafür nicht vergeben. Gott kann die Menschen nie wieder lebendig machen. Weißt du, Gott weiß genau, was für Sünden, was für Fehler du begangen hast. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich habe meine Ehefrau betrogen, veruntreu, ich habe Ehebruch begangen. Ich kann mir das nie verzeihen. Gott wird mir es auch nie verzeihen. Oder ich bin einfach ständig zornig und ich komme davon nicht weg. Wie kann Gott mich jemals vergeben? Wenn ich ausraste in meinem Zorn, dann könnte ich jemand sogar umbringen. Gott könnte mich nicht vergeben. Das hört sich alles so schön an, aber mich könnte er nie vergeben. Na, das kann nicht wahr sein. Weil, stellen wir jetzt diese Frage. Welche Leute in der Bibel wurden vergeben, haben Vergebung und Versöhnung erlebt? Welche Menschen in der Bibel würden ihre Sünden vergeben? Nehmen wir jemanden im Alten Testament wie der König David. Was hat der König David gemacht? Ehebruch, Mord, Lügen. Aber David hat Buße getan. Er hat um Vergebung gebeten. Und was ist dann auch passiert? Schau mal Psalm 32 an. Und du wirst merken, was Buße für den David getan hat. Er bat um Vergebung. Und er hat das auch bekommen. Psalm 32. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Sila heißt, denk darüber nach. Dieser Mann David, der Mörder war, der Ehebrecher war, er hat Vergebung erlebt, Versöhnung. Die Auswirkungen bleiben natürlich von der Sünde, aber die innerliche Vergebung ist real und echt. Oder denken wir an Petrus. Was hat Petrus gegen Jesus getan? Hat ihn verleugnet. Hat geschworen, er würde Jesus nie verleugnen, aber kurz vor der Kreuzigung, was hat er gesagt? Geflucht und geschworen, dass er Jesus nicht mal kennt. Aber was hat Jesus dann nachher getan? Er hat ihn wiederhergestellt, er hat ihm vergeben, er hat ihm wirklich nützlich gemacht, und der Petrus ist derjenige, der aufstand und zu Pfingsten predigte, und tausende Menschen sind zum Glauben gekommen. Vergebung anhand der Gnade Gottes. Oder der Dieb am Kreuz neben Jesus, als Jesus stirbt, als er am Kreuz war, da sagt der Dieb: Denk an mich, wenn du im Paradies kommst. Und Jesus sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der hing da am Kreuz, weil er ein Verbrecher war. Aber Jesus zeigt ihm Gnade und Liebe und vergibt ihm. Er erlebt Versöhnung. Oder Paulus. Paulus, der selbstgerechte Pharisäer, der meinte, er war der Gute und alle Christen waren die Schlechten, der sogar die Gemeinde verfolgt hat. Nachdem er zum Glauben gekommen ist, sagte er in 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 16, das könnt ihr zu Hause lesen: Gott hat mich errettet, weil ich ein Vorbild sein soll, dass, wenn er mich erretten kann, einer, der sogar die Gemeinde verfolgt hat, wenn Gott mich vergeben kann, wenn ich mit ihm Versöhnung erleben kann, dann ist es für alle Menschen möglich, weil ich der größte Sünder bin. So hat der Paulus über sich selbst gedacht. So bist du heute einer, der sagt: Gott kann mich nicht vergeben. Meine Sünde ist zu stark, ist zu groß, ist zu schlimm. Lese deine Bibel bitte. Die Bibel ist voll mit Menschen, die schlimme Sünder waren, wie ich und wie du, wir alle sind, die Vergebung anhand von Christus erlebt haben. Weil, wisst ihr, es ist nicht, wie schlimm sind deine Sünden. Die Frage ist eine ganz andere. Wie heilig und ausreichend ist das Werk Jesu Christi? Und die Antwort ist: Es ist ausreichend für die Sünde der ganzen Welt. Ein Jesus am Kreuz ist genug, um alle Sünden zu tilgen, wenn man das im Glauben annimmt. Er ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm Vergebung haben können. Christus ist das Fundament unserer Erlösung, nicht unsere Leistung, nicht wie gut oder schlimm wir waren vorher oder nachher. Was er getan hat, für mich war das ein bisschen schwierig zu verstehen. Als ich jünger war, habe ich mir die Frage gestellt: Wie kann ich wirklich wissen, dass meine Sünden mir vergeben sind? Ich habe diese Schuldgefühle gehabt, weil ich wusste, was ich alles falsch getan habe. Es war mir klar und ich wusste, wie ich vor Gott stehe. Und dann stellte ich mir immer wieder die Frage: Habe ich genug geglaubt? Habe ich richtig geglaubt? Habe ich wirklich Buße getan? Habe ich genug Buße getan? Und ich war im Zweifel. Ich habe innerlich keine Ruhe gehabt. Ich habe die starke Schuldgefühle gehabt und wusste nicht, wie ich die loswerde. Bis ich eines Tages mit Jesus Christus direkt konfrontiert wurde in einer Predigt. Ich habe gesucht, ich habe gebetet. Aber das Problem war bei mir: Ich habe immer auf mich geschaut. Habe ich alles richtig gemacht? Dann war ich mal in der Gemeinde und da gab es eine Predigt über das Thema Glauben. Was ist Glauben? Und es war ein Pastor, der hat ein Beispiel verwendet und er sagt: Was ist eigentlich Glauben? Glauben ist ganz einfach, es ist nicht kompliziert. Es ist einfach Vertrauen, dass wenn jemand sagt, er wird was tun, der wird das tun. Du erwartest von ihm das, was er versprochen hat. Und er verwendet ein Beispiel. Dieses Beispiel war, dass er hat einen Zwillingsbruder gehabt und die zwei waren in einem Swimmingpool draußen bei einem Hotel in Amerika. Und der Vater war auch draußen und der Vater hat dann zu seinen zwei Jungs gerufen und sagte: Schwimm die ganze Länge des Pools entlang. Ihr schafft das. Die ganze Strecke schwimmt ihr beide zusammen. Der eine konnte gut schwimmen und der andere nicht. Und der Pastor, der dieses Beispiel gegeben hat, konnte gut schwimmen, sein Bruder nicht. Sein Bruder ruft zurück und sagt: Ich kann aber nicht so gut schwimmen, Papa, ich habe Angst. Was passiert, wenn ich da im tiefen Wasser dann nicht mehr weiter kann? der Vater sagte, keine Angst, ich glaube, du schaffst das. Falls was vorkommt, ich passe auf dich auf. Ich rette dich. Das war genug. Diese Worte waren genug. Der Bruder, der nicht gut schwimmen konnte, fing an zu schwimmen. Er hat Vertrauen gehabt. Wenn mein Vater sagt, er hilft mir, wenn ich es brauche, das macht er. Der hat nicht zuerst mal die Frage gestellt, habe ich jetzt genug Vertrauen in meinen Vater? Habe ich ihn richtig analysiert? Glaube ich genug, dass mein Vater wirklich tun wird, das, was er gesagt hat? Bin ich gläubig genug daran? Na, das tut er nicht. Nein, was er tut ist, was hat mein Vater gesagt? Er tut das. Er ist vertrauenswürdig. Sein Blick ist nicht auf sich selbst, sein Blick ist auf seinen Vater. Weil er gerade gesagt hat, ich schaff's nicht. Aber da der Vater sagte, ich passe auf dich auf, macht er es. Und was ist passiert tatsächlich? Ja, im tiefen Wasser ist er tatsächlich in Probleme geraten. Er hat Schwierigkeiten gehabt. Der Vater, der voll angezogen war, ist dann hingelaufen, im Pool reingesprungen, hat seinen Sohn rausgeholt. Warum? Weil er seinen Sohn liebt. Weil er ein vertrauenswürdiger Vater ist. Als ich dieses Beispiel gehört habe, ist es mir klar geworden. Na klar, es hängt nicht davon ab, ob ich richtig alles gemacht habe im Glauben und Buße. Die Frage ist, glaube ich an Jesus und habe ich Buße getan? Habe ich Buße für meine Sünden? Und dann, um zu wissen, dass ich ein errettetes Kind Gottes bin, es ist von ihm abhängig. Tut er, was er versprochen hat? Und die Antwort ist, ja. Er ist Gott, er kann nicht lügen, er ist vertrauenswürdig. So bringe deine Sünden mit Gott in Ordnung und vertraue auf Jesus, weil er deine Schuld am Kreuz genagelt hat. Und das bringt uns zu unser dritter und letzter Punkt heute. Weil manche Sünden aber sind nicht nur gegen Gott, manche Sünden sind auch gegen Menschen. Und dafür haben wir auch ein schlechtes Gewissen. Und dafür gibt es auch eine Lösung aus dem Wort Gottes. Wenn wir jetzt Matthäus 5 und Vers 23 aufschlagen, dann lesen wir etwas, das ganz wichtig ist. So, für unser Thema heute Abend, wie gehe ich mit Schuldgefühl um? Erstens, erkenne, warum du Schuldgefühle hast. Gott hat dir ein Gewissen geschenkt, damit du erkennst, dass du Versöhnung brauchst. Zweitens, deswegen dann, bring deine Sünden mit Gott in Ordnung. Hol dir von Gott die Vergebung, die du brauchst, indem du Jesus Christus in seine Vergebung annimmst. Das, was er am Kreuz getan hat, hat er für dich getan, damit du Errettung haben kannst. Drittens, wo du gegen Menschen gesündigt hast und Schuldgefühle hast, weil du gegen jemanden anders gesündigt hast, bring das auch in Ordnung. Das ist nicht kompliziert. Bring das auch in Ordnung. Demütige dich selbst. Geh hin, bring es in Ordnung. Matthäus 5, Vers 23. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Jesus spricht hier. Er sagt, hey, deine vertikale Beziehung zu Gott ist ganz wichtig, aber um vertikal in Ordnung vor Gott zu bleiben, musst du auch horizontal die Beziehungen mit Menschen in Ordnung haben. Du kannst nicht zu Gott in Anbetung kommen und sagen, alles ist gut, wenn du gegen Menschen gesündigt hast und du weißt, der Bruder da, ich habe gegen ihn was getan. Und er hat etwas gegen mich und das ist berechtigt. Geh hin und bring es in Ordnung. Es ist ein einfaches Prinzip, aber ein bisschen schwer in der Durchführung, oder? Weil da musst du hingehen und zugeben, ich habe versagt. Ein paar Beispiele, dann sind wir heute fertig. Ich kenne einen Mann, der Prediger ist. Und als er zum Glauben gekommen ist, sind mehrere Dinge ihm aufgefallen, dass er getan hat, bevor er gläubig war, dass er in Ordnung bringen musste. Teilweise wussten die anderen nichts davon. Ein Problem war, dass als er ungläubig war, hat er in ein Sportgeschäft gearbeitet. Und als er dort gearbeitet hat, hat er Dinge mit nach Hause genommen, die ihm nicht gehört haben. Der hat davon gestohlen. Das kommt heutzutage ziemlich oft vor. Aber das ist Diebstahl. Die Bibel nennt das Sünde. So, dieser Mann wusste, ich muss das in Ordnung bringen. So, er ging zurück zu dieser Arbeitsstelle und sagte, wisst ihr, ich muss das wieder gut machen. Ich bin Christ geworden, ich habe jetzt gestohlen, damals, das war nicht in Ordnung, das war nicht nur eine Sünde gegen euch, das ist auch eine Sünde gegen Gott. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen, um das auch dann wieder gut zu machen und dafür zu bezahlen, wenn es möglich ist. Und wisst ihr, wie der Chef ihm angeschaut hat, wenn er diese Geschichte erzählt? Der war erstaunt. Das ist noch nie passiert. Aber der wurde dadurch natürlich, was ist mit seinen Schuldgefühlen passiert? Sofort in der Luft aufgelöst. Warum? Er hat es in Ordnung gebracht. Er hat dafür bezahlt. Es ist nicht mehr gegen ihn oder zwischen ihm und Gott. Lustigerweise erzählt er, ich weiß nicht, wie lange später, aber etwas später fiel ihm etwas anderes ein, vom gleichen Geschäft. Oh nein, das habe ich auch gestohlen. Und er wusste, okay, ich gehe dann wieder, ich mache das wieder gut. Und er ging wieder hin. Und das zweite Mal waren sie nicht mehr so erstaunt als das erste Mal. Aber die haben gesagt, das ist super, aber wisst, falls noch was einfällt, das passt schon. Ihr müsst hier nicht zurückkommen. Alles völlig in Ordnung gebracht. Das klingt vielleicht doof, komisch. Aber wisst ihr, dein Gewissen ist was Wertvolles. Und wenn Gott dir was zeigt, dann tu was. Noch eine Geschichte. Einen anderen Bruder, die Geschichte habe ich schon sehr lange her gehört. Und der war eigentlich mein Vorgesetzter an der christlichen Uni, wo ich gearbeitet habe. Und der erzählte auch eine ähnliche Geschichte und sagte, als ich zum Glauben kam, habe ich auch einiges in Ordnung bringen müssen. Und dann wusste ich nicht mehr, was habe ich alles getan. Und ich habe dann einfach gebetet, Vater, das, was du willst, dass ich in Ordnung bringe, dann zeig mir das, bring das zu meiner Erinnerung, also erinnere mich daran und ich werde es in Ordnung bringen, soweit ich das weiß. Aber jetzt weiß ich nicht mehr und es macht keinen Sinn, jetzt ständig introspektiv, so selbstkritisch zu denken, was habe ich alles falsch gemacht. So, einmal ist er dann in seinen Heimatort gewesen und hat sonntags in der Gemeinde gepredigt. Und er geht dann und sitzt, wie es da in der Gemeinde war, auf dieser Bühne vorne, setzt sich hin und schaut da im Publikum. Und da in der ersten Reihe sitzt eine alte Frau. Und das Erste, was er dachte, als er sie sah, war, oh, die kenne ich. Oh, ich habe die Frau bestohlen damals. Okay, das soll jetzt gerade predigen. So was tut er? Natürlich, er hat nicht jetzt mitten in der Versammlung, ist er nicht hingegangen, aber er hat gebetet, früher, Herr, zeig mir, wenn ich was in Ordnung bringen soll. Der Herr hat ihm klar gezeigt, ihn daran erinnert, nach der Versammlung geht er hin zu dieser netten Frau und entschuldigt sich in aller Demut. Natürlich hat sie ihm auch vergeben, es ist bereinigt, vorbei. In Demut die Dinge in Ordnung bringen. Und wisst ihr, das lindert komplett diese Schuldgefühle. Das ist Gottes Weg, dass wir befreit werden von unseren Sünden. Es ist nicht komplex, es ist nicht kompliziert. Es ist sehr einfach. Aber es verlangt Demut und es verlangt eine Beziehung mit Gott. Dass wir wissen, unsere Position, unsere Vergebung ruht in Jesus Christus. Jesus ist dieses Fundament. Und falls wir sogar total einige Sünden vergessen haben, die wir gegen andere Menschen getan haben. Es ist nicht unsere Leistung, die uns vor Gott vergibt. Es ist seine Leistung. Aber da, wo uns was schwer am Gewissen liegt und wo wir richtige Schuldgefühle noch haben, da gibt es einen Ausweg. Bekenne es vor Gott, bekenne es vor deinen Mitmenschen und dann bist du bereinigt. Selbst wenn der Mitmensch böse auf dich reagiert, du hast deinen Teil getan. Gib das einfach dem Herrn. 1. Johannes 1, Vers 8 sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er ist treu und gerecht. Preist dem Herrn dafür, dass wir so einen wunderbaren Fürsprecher vor Gott haben in Jesus Christus, der selbst für uns am Kreuz gestorben ist und unser Schuldschein aufs Kreuz genagelt hat, getilgt hat, damit wir Vergebung haben. Amen. Lass uns beten.